Okay.
Serienmarathon. Und der Akku läuft problemlos mit? Flüssiges Gameplay und Platz für deine ganze Library? Maximaler Style, selbst für die kleinste Tasche? Die Camera Roll füllen. Ganz ohne Ladepause?
Okay. Klappt. Mit den neuen faltbaren Smartphones Samsung Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 hast du die Zukunft schon jetzt in der Hand. Mehr auf klappt.samsung.at.
Ich bin Daniel Retschitzegger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der mutmaßliche Attentäter von Charlie Kirk ist erstmals vor Gericht gestanden. Via Videoschalte wurde der 22-jährige Tyler Eyre vor den Augen der gesamten amerikanischen Öffentlichkeit befragt. Inzwischen wird auch die Todesstrafe für den jungen Mann gefordert. Wir sprechen über den mutmaßlichen Mörder des Trump-Influencers Charlie Kirk, was ihm drohen könnte, wie er schlussendlich geschnappt wurde und wie der Fall die amerikanische Öffentlichkeit beschäftigt. Darum geht's heute. Bianca Blei, du bist Redakteurin im Außenpolitik-Ressort beim Standard. Der mutmaßliche Attentäter von Charlie Kirk, er heißt Tyler Eyre, ist jetzt erstmals vor Gericht gestanden. Wie ist das abgelaufen und was wirft man ihm genau vor?
Genau, also der 22-jährige Tyler Eyre ist der Hauptverdächtige und der mutmaßliche Attentäter in dem Fall und wurde per Video aus der Haft zugeschalten jetzt, also vor einen Richter gestellt. Er erschien da in einer grünen Weste, in einer sogenannten Anti-Suicide-Vest, also die kann man nicht reißen, damit kann man sich offenbar selbst irgendwie nicht wehtun und soll schützen vor einem möglichen Suizid in Haft. Er hat jetzt keine Regung gezeigt, also als ihm die Anklage verlesen wurde, als ihm vorgelesen wurde, was ihm jetzt tatsächlich vorgeworfen wird. Er hat seinen Namen brav genannt, aber sonst war da jetzt auch nicht viel von ihm zu erfahren. Die Anklage lautet nun auf schweren Mord. Das ist ein ziemlich hartes Delikt in Utah, auf das auch die Todesstrafe steht. Und 6 weitere Vorwürfe, unter anderem Behinderung der Justiz oder Beeinflussung von Zeugen.
Gehen wir vielleicht an dieser Stelle zurück zum Attentat selbst. Wie ist denn da die Fahndung abgelaufen? Die Behörden sprechen ja von einer schnellen Gefangennahme. War es wirklich so schnell?
Man hat sich da recht gefeiert, als dann klar war, dass man ihn in Gewahrsam hat. Aber ganz so schnell war es dann doch nicht, wenn man bedenkt, irgendwie, dass der Schütze sich ja nur 130 Meter von Charlie Kirk entfernt auf dem Dach aufgehalten hat. Also das war ja eigentlich ein enger Radius, den man da abdecken hätte müssen direkt nach dem Attentat. Und dafür hat es dann doch 33 Stunden gedauert. Also das war jetzt irgendwie kein sehr kurzer Zeitraum und keine sehr schnelle Ergreifung. Und es ist jetzt auch nicht wirklich zurückzuführen auf exzellente Polizeiarbeit, würde ich sagen. Also man hatte da schon noch ein Stück weit Glück. FBI-Direktor Cash Patel hat da ja keine wirklich gute Figur gemacht, hat ja zweimal schon einen Verdächtigen in Haft verkündet, musste dann wieder zurückrudern, weil man die Person freilassen musste zweimal. Und dass das dann überhaupt zu einer Ergreifung kam, ist ja auf ein Familienmitglied von Tyler Eyre zurückzuführen, der sich dann bei den Behörden gemeldet hat, der Eyre festgehalten hat, bis die Behörden ihn quasi abgeholt haben und in Haft nehmen konnten. Also Props gehen quasi nicht an die Polizeibehörden raus, sondern tatsächlich an sein Umfeld, das ihn dann gemeldet hat.
Du hast jetzt gerade gesagt, ein Familienmitglied. Hast du da noch weitere Details, wie es tatsächlich dazu kam, dass Tyler Eyre festgenommen worden ist?
Ja, er hat sich ja offenbar sehr in Sicherheit gewogen und hat auch dann später in Chatnachrichten gesagt, er wollte das eigentlich bis ins Grab mitnehmen und dachte, es gelingt ihm da nicht in Haft zu geraten. Aber seine Mutter dürfte ihn erkannt haben auf Fahndungsfotos, die einen Tag nach dem Attentat veröffentlicht wurden und die dann durch verschiedene Anrufe irgendwie so eine Kette losgetreten hat von Ereignissen, wo auch schlussendlich dann der Vater von Eyre das Gewehr erkannt hat, das bei diesem Attentat zum Einsatz kam und sich irgendwie recht sicher war, dass das Gewehr sein könnte, das Tyler Eyre einmal geschenkt bekommen hat, das ursprünglich seinem Großvater gehört hat, wollte dann von Eyre ein Foto haben von diesem Gewehr, wo er sich gerade befindet, hat dann irgendwie keine Antwort bekommen. Dann hat er es irgendwie geschafft, dass sein Sohn sich bei ihm zu Hause meldet, hat dann gemeint, er muss sich eben stellen, also wenn er es getan hat. Eyre dürfte dann auch gestanden haben, dass er der Attentäter ist. Dann kam es aber dazu, dass der 22-Jährige gesagt hat, er stellt sich nicht, also vorher bringt er sich um, er wird sich den Behörden nicht übergeben. Dann hat die Familie einen befreundeten Pastor hinzugezogen, der auch ein Hilfs-Sheriff mal gewesen ist. Und der hat es dann irgendwie geschafft, ihn so weit zu überreden, dass er sich dann doch noch den Behörden übergeben hat. Dieser Pastor dürfte dann auch die Behörden wirklich informiert haben und sagen, wir haben ihn und wir halten ihn fest und quasi ihr könnt ihn festnehmen.
So, also der Hergang, wie es tatsächlich zu dieser Festnahme gekommen ist, was bei solchen Fällen natürlich immer sofort ein Thema ist, wie viele Menschen tatsächlich dahinter stecken. Derzeit geht man, glaube ich, meines Wissens nach von einem Einzeltäter aus, korrigiere mich da gerne. Ist es auch fix, dass es sich nur um eine Person handeln soll, um einen mutmaßlichen Mörder?
Also von fix zu sprechen ist gerade noch sehr weit vorgegriffen. Also die Ermittlungen befinden sich ja ganz am Anfang. Also wenn man bedenkt, dieses Attentat ist ja selbst noch nicht lange her, dann hat es eben 33 Stunden gedauert. Jetzt gab es erst den ersten Gerichtstermin. Das heißt, man spricht da jetzt noch von Wochen und Monaten, bis es tatsächlich zu einem Prozess kommen kann. In diesen Wochen und Monaten wird es noch weitere Ermittlungen im Umfeld von Tyler R. geben, wird es weitere Ermittlungen über mögliche Zusammenhänge, ob es da mehrere Menschen gibt, die zumindest davon wussten, dass er ein Attentat plant, sollte er es denn gewesen sein. Also da wird noch viel Information auf uns zukommen. Und jetzt fix von einem Einzeltäter zu sprechen, glaube ich, ist noch ein bisschen zu früh.
Wahrscheinlich ist die Antwort absolut richtig. Vielleicht müssen wir da in ein paar Monaten noch einmal darüber sprechen, wenn dann wirklich alles hundertprozentig geklärt ist. Was wissen wir denn derzeit über den Tathergang an sich, wie es dazu gekommen ist?
Also es gibt Berichte, dass er wohl eine Woche lang dieses Attentat geplant habe, was jetzt für mich kein sehr langer Zeitraum ist, um so einen Mord zu planen. Er soll bereits bei einem Familienessen bei seinen Eltern irgendwie auf den Besuch Kirks an der Universität in Utah Bezug genommen haben, davon gesprochen haben, dass dieser voller Hass sei und irgendwie erwähnt haben, dass er eben jetzt nicht der größte Fan von Kirk ist. Am Tag selbst dürfte er eine Nachricht geschrieben haben auf einen Zettel, die dann da lauten soll, er hatte die Möglichkeit, Charlie Kirk zu töten und er musste sie quasi ergreifen. Die hat er unter seine Tastatur gesteckt, sodass die Person, mit der er in einer Beziehung sein soll, die dann auch gefunden hat. Dann dürfte er sich das Repetiergewehr genommen haben, das eben offenbar ein Geschenk der Familie gewesen ist, sich an die Universität Utah begeben haben und vom Dach aus mit einem Schuss Charlie Kirk erschossen haben. Er ist vom Dach geklettert, hat dann dort in der Nähe das Gewehr entsorgt, in ein Handtuch gewickelt, hat sich umgezogen und hat dann abgewartet, ob die Polizei sich verzieht, damit er dieses Gewehr wieder aus dem Versteck holen kann und es verschwinden lassen kann. Dazu ist es aber nie gekommen. Also die Behörden haben dann schlussendlich das Gewehr eben gefunden, haben ein Bild davon veröffentlicht und das war eben auch, wie schon zuvor erwähnt, ein Teil vom Fahndungserfolg, weil sein Vater das Gewehr erkannt hat.
Du hast zu Beginn schon gesagt, Tyler, er ist das erste Mal jetzt einvernommen worden. Er ist via Videoschalte zugeschaltet worden. Die gesamte amerikanische Öffentlichkeit konnte zusehen. Das ist ja dort normal. Also solche Prozesse und solche Befragungen werden tatsächlich im Fernsehen übertragen. Was droht ihn denn tatsächlich, wenn es dann zu einer Anklage kommt, im Falle einer Verurteilung eigentlich?
Also auf schweren Mord steht in Utah die Todesstrafe. Das war ja schon, bevor überhaupt klar war, wer denn der Attentäter sein könnte, war die Todesstrafe ja schon im Mund von US-Präsident Trump, im Mund vom Gouverneur von Utah. Also es war ganz klar, dass es darauf hinauslaufen wird, dass sollte es zu einer Ergreifung kommen, sollte da jemand vor Gericht stehen, dann wird die Todesstrafe angestrebt werden. In Utah gibt es tatsächlich auch jetzt gerade eine Debatte über ein Erschießungskommando. Utah ist einer der wenigen Bundesstaaten, wo das auch möglich ist. Also eigentlich gibt es Exekution durch die Giftspritze im Bundesstaat. Man kann sich das nicht aussuchen, aber sollte es die Zutaten für diese Giftspritze nicht geben und sollten die nicht verfügbar sein, dann kann es zu einem Erschießungskommando kommen. Das ist jetzt alles ein wird er verurteilt, kommt es tatsächlich zu dieser Todesstrafenverurteilung. Selbst dann wird es noch Jahrzehnte dauern, bis er tatsächlich exekutiert wird, weil da gibt es eben ganz viele Fristen, die eingehalten werden müssen. Man kann Einspruch einlegen. Also das passiert auch nicht von heute auf morgen, dass dann eine Person, selbst wenn sie verurteilt wird, tatsächlich anschließend exekutiert wird.
Es ist also auch nicht zu 100% fix, dass wenn es zu einer Verurteilung kommt, tatsächlich die Todesstrafe das Strafmaß ist. Verstehe ich dich da richtig?
Doch, also das wird angestrebt. Das hat die Staatsanwaltschaft schon gesagt, dass sie die Todesstrafe anstrebt in diesem Fall.
Ich meine, das ist jetzt eine vielleicht eher seltsame Frage, aber schwerer Mord, hast du gesagt, ist der Vorwurf.
Genau.
Wie normal oder ungewöhnlich, ich weiß, das sind zwei komische Wörter in diesem Kontext, ist denn tatsächlich in diesem Fall diese Bestrafung? Ist das ein, es klingt komisch, ich weiß, aber ist das ein typisches Vorgehen in Utah?
Also es ist tatsächlich einfach das Strafmaß, das darauf steht. Also wenn dir schwerer Mord vorgeworfen wird, dann ist die Todesstrafe das Strafmaß, das man fordern kann. Also ich würde sagen, in dem Zusammenhang ist es wahrscheinlich sogar ein normales Vorgehen, wenn man davon sprechen kann, weil in Demokratien ist die Todesstrafe keine normale Bestrafung, aber die Möglichkeit existiert in Utah und in dem Zusammenhang ist es wahrscheinlich sogar normal. Bis 2004 konnte man tatsächlich in Utah entscheiden, ob man lieber das Erschießungskommando oder die Giftspritze nimmt.
Wahnsinn.
Diese Entscheidung gibt es nicht mehr, aber eben wenn es die Zutaten zu diesem Giftcocktail nicht gibt, dann bekommt man die Mütze aufgesetzt und dann eine Zielscheibe über das Herz und dann 3 Schuss ins Herz.
Kommen wir zu den Hintergründen, über die ja viel berichtet worden ist. Was ist denn das für eine Welt, für ein Umfeld, in dem Tyler eher aufgewachsen ist? Wie hat ihn das in diesem Fall geprägt?
Also es ist ein sehr konservatives Umfeld, in dem er groß geworden ist. Er stammt aus dem südlichen Utah, aus einem sehr ruhigen Ort, der sehr konservativ wählt. Das County, in dem er groß geworden ist und wo auch noch immer seine Adresse liegt, seine Hauptadresse, hat bei den letzten Wahlen über 70% für Donald Trump gestimmt. Es ist ein sehr christlich geprägtes Umfeld. Die Mormonenkirche ist dort sehr stark und hat einen großen Einfluss. Waffen gehören zur Kultur. Also diese Waffenshows, jeder Haushalt irgendwie ist stolz darauf, dass er Waffen besitzt. Die Jagd ist ganz groß in der Region in Utah. Auch die Eltern von Tyler R. sind praktizierende Mormonen und sehr aktiv in der Kirche. Also zeigt auch, dass sie in diesen schwierigen Zeiten, wo ihnen klar war, ihr Sohn hat offensichtlich ein Attentat begangen, dass sie da einen Pastor holen, wie eng sie da eigentlich mit der Religion sind. Beide sind registrierte Republikaner, also sowohl die Mutter als auch der Vater. Und offenbar auch große Trump-Fans, also das lässt sich auch aus Konversationen, die Tyler R. mit seiner Beziehungsperson hatte, rauslesen. Also offenbar waren sie große MAGA-Anhänger, Make America Great Again, diese fanatische Fanbasis, die Donald Trump ja hat. Genau, sie hatten eben eine große Waffenvorliebe, das Gewehr hat er vom Großvater offenbar geschenkt bekommen. Er selbst war kein registrierter Republikaner und auch kein registrierter Demokrat. Er war quasi ein unparteiischer Wähler, ist aber selbst nie zur Wahl gegangen. Also Tyler, er hat selbst nie gewählt und dürfte sich laut Erzählungen seiner Familie in letzter Zeit politisch engagiert haben oder er wurde politischer, heißt es, dürfte sich auch mit verschiedenen Sachen beschäftigt haben und war eben sehr kritisch Charlie Kirk gegenüber.
Ich glaube, das führt uns auch gleich zu dem nächsten Punkt. Was weiß man denn inzwischen genaueres über das Motiv des mutmaßlichen Attentäters?
In Wahrheit weiß man gar nichts über das Motiv. Er selbst ist ja nicht kooperativ den Behörden gegenüber und hat auch gestern bei diesem Gerichtstermin nichts dazu gesagt. Das, was eben gerade passiert in diesem gespaltenen Land, was die USA ja sind, ist, dass es von beiden Seiten gerade instrumentalisiert wird. Also da gibt es das linke politische Spektrum, wo es irgendwie heißt, naja, er ist ein weißer junger Mann mit einer Schusswaffe gewesen, ganz klar aus einer rechten Community, konservativ erzogen, christliche Werte, also überhaupt niemand, dem man den linken Spektrum irgendwie zuordnen würde. Das heißt, er kommt doch sicher aus der rechten Ecke, das hat doch sicher irgendwas mit der rechten Ecke und mit Schusswaffengewalt an sich zu tun. Die rechte Magerecke, also die Rechtsextremen irgendwie in den USA, sehen dann natürlich ganz klar ein linkes Motiv. Charlie Kirk war jemand, der die Extremrechte befeuert hat und unterstützt hat. Also es liegt auch nahe, dass bei einem politischen Auftritt von Charlie Kirk, während er erschossen wird, dass es da um ein linkes Motiv geht. Es wurde auch irgendwie gesagt, dass es im Zusammenhang mit Transrechten stehen könnte. Die Beziehungsperson von Tyler R. soll eine Transfrau sein, die gerade die Transition durchläuft. Das ist aber alles irgendwie nicht, also hat kein Fleisch, da gibt es keine Beweise dafür. Natürlich könnte es sein, aber das ist schon öfter passiert. Irgendwie beim Mord an JFK sprach man auch zuerst von einem rechten Terror gegen den damaligen Präsidenten und die Demokratische Partei. In Wahrheit war Lee Harvey Oswald nicht politisch. Bei Ronald Reagan hieß es damals, dass die Sowjetunion hinter dem Attentatsversuch steht und im Endeffekt war es eine psychisch kranke Person, die Jodie Foster beeindrucken wollte. Also man muss irgendwie ganz vorsichtig sein, da irgendwie dem ersten Reflex nachzugeben und nur weil es nahe liegt, ein Motiv, muss es nicht tatsächlich das Motiv gewesen sein. Also schlussendlich, wir wissen es noch nicht.
Ich frage mich auch deswegen, weil das Wording ja aus dem Weißen Haus und von Donald Trump ist ja, dass es ein linksextremer Anschlag sein soll. Wenn ich dir jetzt zugehört habe, da ist ein Haufen in der Schwebe, da gibt es unterschiedlichste Finger, die aufeinander gezeigt werden, unterschiedlichste Motive, die genannt werden, ob sie jetzt eine Substanz haben oder nicht. Konkret gesagt, hundertprozentig können wir es einfach noch nicht einschätzen zum jetzigen Zeitpunkt.
Nein, absolut nicht. Nein, absolut nicht. Also wird ganz viel instrumentalisiert und vor allem von Donald Trump kennen wir das ja, sobald ihm da irgendwas zugeschoben wird, das er verwenden kann, um seine politische Agenda weiterzubringen, was ihm nutzen könnte, dann nutzt er das und das sehen wir eben gerade. Also er geht gegen linke Organisationen vor, gegen Meinungsfreiheit und das alles unter dem Vorwand, dass er da den Attentäter von Charlie Kirk bestrafen will und vor allem den angeblichen Boden, auf dem das passiert ist.
Dieser Fall reiht sich ja jetzt in eine Serie der politischen Gewalt der letzten Monate ein. Charlie Kirk ist ja nicht das einzige Opfer solcher Angriffe in der Vergangenheit gewesen. Wir sprechen hier tatsächlich von Monaten und eigentlich nicht nur von Jahren und Jahrzehnten. Gib uns vielleicht noch einmal ganz kurz einen Überblick, was war denn da bislang noch in der letzten Zeit?
Zu Beginn des Sommers wurde die demokratische Abgeordnete Melissa Holtman mit ihrem Mann zu Hause in Minnesota erschossen. Zuvor hat der Angreifer schon den demokratischen Senator John Hoffman und dessen Frau durch Schüsse verletzt. Im April kam es zu einem Molotow-Anschlag auf Gouverneur Josh Shapiro. Und natürlich gab es auch die Anschlagsversuche auf den US-Präsidenten Donald Trump. Also diese politisch motivierte Gewalt ist tatsächlich im Steigen. Und man sieht es auch eben an diesen Fällen, dass Charlie Kirk kein isolierter Vorfall war, offensichtlich.
Ich meine, das ist jetzt eine sehr große Frage zum Abschluss und wahrscheinlich auch nicht zu 100% zu beantworten, weil dafür bräuchte man eine Glaskugel, die wir alle nicht besitzen. Aber kann man zum jetzigen Zeitpunkt sagen, die USA versinken mehr oder weniger in einer Spirale der Gewalt?
Ich würde sagen, politische Gewalt ja, also eben die ist tatsächlich im Steigen. Es gab im ersten Halbjahr so viele politische Gewaltübergriffe, politische Gewaltfälle wie im Vergleichszeitraum im Jahr davor nicht. Aber man muss sich auch eben vor Augen halten, dass die amtierende US-Regierung gerade einen Angriff auf die demokratischen Institutionen startet, Universitäten als Austausch für Meinungsverschiedenheiten attackiert, dass es irgendwie offenbar keinen Raum mehr gibt, um tatsächlich politische Meinungsverschiedenheiten auszutragen und dass es da ganz stark zu einer Wir-gegen-ihr-Kultur geht, also dass es diese Stammesbildung kommt, Tribal Communities quasi, die sich dann einfach bekämpfen wie früher. Also man merkt einfach, dass da etwas gerade passiert in den USA und dass vor allem eben politische Gewalt sich gerade entlädt. Ich würde sagen, Gewalt an sich war schon immer stark in den USA. Schusswaffengewalt, jedes Mal, wenn irgendwas passiert, reden wir darüber, steigt jetzt die Gewalt. Ich habe das Gefühl, das war die letzten Jahre schon einfach ein großes Thema. Aber politische Gewalt ist sicher nochmal stärker geworden in den letzten Monaten.
Bianca Bleiwaters, vielen Dank für deine Zeit heute.
Danke dir.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Inflation ist in Österreich im August auf 4,1% gestiegen. Die Schnellschätzung von Anfang des Monats hat sehr zum Ärger der Verbraucher gehalten. Die stärksten Preistreiber sind derzeit die Gastronomie, Strom und Nahrungsmittel. Derzeit ist der Preisanstieg doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Eurozone. Zweitens. Die israelische Armee hat neue Evakuierungsrouten für Gazastadt geöffnet, wenn auch nur zeitlich begrenzt. 48 Stunden lang haben die Bewohner Zeit, das Gebiet zu verlassen. Israel hatte ja zuletzt erneut eine Bodenoffensive in Gazastadt gestartet. International sorgt das Vorgehen für viel Kritik. Und drittens, nach der spektakulären Aufdeckerstory des Standards und weiteren Medien rund um das neue Leben von Jan Marschalek in Moskau, legen die Kollegen aus dem Investigativteam des Standards heute nach. Und zwar mit einer Geschichte rund um eine Agentin, die auch mit einem Mord in Berlin in Verbindung gebracht wird. In Geheimdienstkreisen wird sie Red Sparrow genannt, angelehnt an einen Agentenfilm. Wir packen den Link zu dieser spannenden Geschichte in die heutigen Shownotes. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie wie immer gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Okay. Serienmarathon. Und der Akku läuft problemlos mit? Flüssiges Gameplay und Platz für deine ganze Library? Maximaler Style, selbst für die kleinste Tasche? Die Camera Roll füllen? Ganz ohne Ladepause?
Okay. Klappt! Mit den neuen faltbaren Smartphones Samsung Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 hast du die Zukunft schon jetzt in der Hand. Mehr auf klappt.samsung.at.